Hallo Alex.
Hallo Thorsten, da sind wir wieder beieinander.
Da sind wir wieder beieinander und wenn ich dich begrüße, hat das immer was ja zu sagen. Zumindest haben wir das so mal definiert.
Ja.
Ne? Was heißt denn das?
Da geht es um ein Special wieder mal. Wir haben eine Sondersendung, könnte man sagen.
Eine Sondersendung, schönes Wort, ja.
Haben einen besonderen Anlass. Es ist wieder mal ein 40-jähriges Jubiläum, diesmal von Falco, Rock Me Amadeus, auf Platz 1 in den USA in den Singlecharts. Das war am 29.03.1986.
Und das Besondere ist, das war die bislang erste und einzige deutschsprachige Nummer, die es eben in USA, aber auch noch in England, da kommen wir gleich nochmal dazu, wo es dann überhaupt Nummer 1 überall war, geschafft hat. Jetzt könnte jemand sagen, ja Moment mal, es gab aber ja auch aus Österreich den Anton Karas, der mit Harry Lyne Theme ja auch schon mal beim dritten Mann oder aus dem dritten Mann Platz 1 in UK und USA war, 1949-50, also noch ein bisschen länger her, aber was war da?
Das war ein Instrumental,
genau.
Also da war kein Gesang dabei, deswegen auch nicht deutschsprachiges Lied, wenn man es mal ganz genau
hätte mal kurz der dritte Mann reingesprochen, dann wäre es wieder was anderes gewesen. Ne?
Ja.
Nein, umso schöner, dass Falco mit Rock Me Amadeus das geschafft hat, das hat uns gefreut. Und wir werden jetzt aber gar nicht mal jetzt nur über Rock Me Amadeus sprechen, da sprechen wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen die Fakten zu dem Song.
Mhm.
Wir wollten gucken, dass wir mit zwei Wegbegleitern so ein bisschen den Weg von Falco aufzeigen, wie er denn das überhaupt geschafft hat. Also von Johann Hans Hansi Hölzel zum Falco geworden ist und dann entsprechend diesen Weg gegangen ist. Aber lass uns jetzt doch vielleicht wirklich, weil wir das Jubiläum ja eben, wie du richtig gesagt hast, am 29.03.86 haben, also dann die 40 Jahre. Wie war denn das bei den Fakten zum Rock Me Amadeus Song?
Ja, ganz interessant. Also es hat natürlich schon ein bisschen gedauert. Also im deutschsprachigen Raum ist die Single schon im Mai 1985 erschienen. Dann im Januar 86 hat man sich auch entschieden, das ein bisschen international zu pushen. Vielleicht haben da auch ein bisschen mitgespielt Bolland & Bolland, die beiden Produzenten aus Holland, die sozusagen schon die internationale Note ein wenig mit reingebracht haben und den Song ja auch zusammen mit Falco geschrieben haben.
Was ich ja noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Alex, was ich noch ganz, ganz spannend fand, ist, dass neben dem großen Erfolg in den USA Billboard-Charts gibt es ja diese berühmt-berüchtigten R&B-Charts. Die sind zwar in Anführungszeichen die kleineren Charts, aber Falco hat es auch geschafft, als erster Weißer mit einem Rap-Song in diesen Charts auf Platz 6 zu sein. Jetzt kann man sagen, ja, Platz 6 ist ja nicht Nummer 1. Aber das Ganze konnte eigentlich erst 2002 von Eminem, der jetzt auch nicht der kleinste Rapper in der Größenordnung ist, erst 2002 mit einer Position 4 übertreffen. Also das heißt, das drückt nochmal eigentlich aus, welche Bedeutung eigentlich dieser Song wirklich dann auch in den USA hatte.
Absolut, ja.
Und wenn man jetzt nochmal guckt, zahlentechnisch, du hast es ja gesagt, Platz 1, 29. März 86, drei Wochen war er auf 1, 2 Millionen Einheiten hat das Ding verkauft, hat also auch Erfolge nicht nur in den USA, sondern Europa und auch in Asien gehabt und wir können ja nochmal so ganz kurz ein paar Länder aufzählen, wo das Ding auf Platz 1 war.
Ja, Schweden, Irland, Neuseeland, Kanada und dann eben wie die Länder, die wir schon nannten. Lustigerweise Deutschland, Österreich natürlich Platz 1, in der Schweiz nur Platz 2. Also Frechheit.
Ja, haben die Schweizer irgendwie, weiß ich nicht, da haben sie vielleicht einen Artgenossen nach oben gehabt. So, bevor wir jetzt aber zu lange erzählen, wir haben jetzt hier zwei Gäste, mit denen wir nochmal über den Weg von Falco gesprochen haben und entsprechend lassen wir uns doch mal hören, was die Guten uns erzählt haben.
Ja, und einer dieser langjährigen Wegbegleiter, die Falco begleitet haben, das ist der Thomas Rabitsch und den haben wir jetzt erfreulicherweise am Mikrofon. Hallo Thomas.
Einen schönen guten Tag.
Hallo Thomas, auch von meiner Seite.
Hallo, servus.
Jetzt haben wir fast so ein bisschen wie bei XY-Aktenzeichen. Wir bräuchten noch jemals in der Schweiz, dann hätten wir hier Wien, Außenstudio Wien, Außenstudio
München. Wie hieß es noch? Der Werner Vetterli war aus der Schweiz, wer sich noch erinnern kann.
Bei uns war es der Eduard Zimmermann.
Eduard Zimmermann, ja, Gott hab ihn selig.
Aber jetzt reden wir erstmal kurz über dich. Ja. Thomas Rabitsch, du bist Wiener und dieses Jahr wird auch dann ein runder Geburtstag bei dir dabei sein, sodass du dann insgesamt 50 Jahre auf die Musik Branche oder in die Musikszene zurückblicken kannst.
Ja, genau. Wenn du die zusätzlichen 20 Jahre nicht zählst, also ich werde 70.
Aktiv, aktiv.
Genau.
Aber aussehen tust du 50. So, das war
Dankeschön.
Das Kompliment.
Bisschen blass, aber es ist ja nur ein Audio-Podcast, oder?
Das ist nur ein Audio-Podcast, okay. Genau. Nein. Nein, aber du bist ja mit 20 bei Antipasta eingestiegen. Das war, ich glaube, das wissen in Deutschland zumindest wahrscheinlich die wenigsten, das war so der Vorgänger von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Ja, es waren zumindest fast die gleichen Leute. Ich war damals knapp nach der Schule, nach dem Abitur auf der Suche und da haben sich ein paar Freunde gefunden. Der Schlagzeuger, der später bei der ERV gespielt hat, dann der Nino Holm, der eigentlich die ganzen Sachen bei der ERV später komponiert hat. Wir haben so eine lose Folkband gemacht. Also wir haben mit Folkmusik begonnen und als Free Jazz Band aufgehört. Mhm. Und Antipasta war unser komischer Name. Das war eigentlich so eine Jam Session Band eigentlich und ja, das war einer der Anfänge.
Dann ging es aber eigentlich ja schon weiter, denn die nächsten zwei Bands, bei denen du warst, Hallucination Company und Radi Warbal, da war der gute Hansi ja auch schon mit dabei. Ja, das heißt, da habt ihr euch dann eigentlich offiziell kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
Wir kannten uns vorher schon. Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil hier in meinem Studio, elterlichen Haus, war früher unser allererster Proberaum. Ich habe zwei ältere Brüder und in diesem Proberaum, das ist jetzt mein B-Studio, da war ich 19 oder so, knapp vor. Und da war ein anderer Bekannter, ein Gitarrist, der hat gesagt, er möchte eine Band gründen. Und wir haben damals so Jazzrock gespielt, hochvirtuos, aber für uns viel zu virtuos. Also influenced by John McLaughlin und Jan Hammer und so. Mhm. Instrumental, Billy Cobham, aber alles nicht im Vierviertel, sondern fünf Achtel, sechs Siebtel, was weiß ich, schräge Sachen. Und der Gitarrist hat gesagt, er kennt einen jungen Bassisten, einen gewissen Hansi Hölzl. Und der Hans, da habe ich ihn kennengelernt in meinem Proberaum, da kam er rein mit schulterlangen Haar, Bullmann-Kappe und voll auf Jazzrock, Funk, Jaco Pastorius, Stanley Clark als Bassist geeicht und unsere Band hieß Apokalypse und der Name war Programm, weil wir haben genau einmal gespielt und sind nachher sofort auseinandergebrochen, weil der Gig war ein Desaster, ein komplettes Desaster. Ich kann mich gut erinnern, dass wir nachher in der Garderobe gesessen sind und ich mir gedacht habe, so, das war's mit der Musik, ich höre jetzt auf, weil das war furchtbar. Also es waren Schuhnummern zu groß und wir haben auf der Bühne angefangen, mein Bruder hat Schlagzeug gespielt, es war ein Geiger dabei, es war der Gitarrist und der Hansi am Bass und der hat eingezählt und die linke Seite der Band hat das Stück X begonnen und die rechte das Stück Y, also wir haben mit zwei zwei
die Chaos. Haben sich nicht getroffen.
Es war ein Cluster, es war ein Jazz, Free Jazz Cluster. Die Leute waren geschockt, wir waren geschockt, haben 10 Minuten Lärm gemacht und der Gig war aus. Und das war Apokalypse und dann ist man auseinandergegangen, sehr deprimiert und ein halbes Jahr später im Proberaum der Hallucination Company habe ich sozusagen eine Audition, hat man damals nicht gesagt, also eine Jam Session, die haben einen Keyboarder gesucht. Ich kam da hin und da saß der Hansi und wir schauen uns an und sagen, wir kennen uns, wir sagen aber nicht woher. Also wir haben uns da das zweite Mal getroffen und da waren, also da haben sie lang dabei, die Urbesetzung, Hallucination Company und da war ich dann Gründungsmitglied und von Anfang an dabei. Mit der Hallucination Company haben wir eigentlich so, wir haben uns genannt, ziemlich forsch, das erste Wiener Musiktheater, was natürlich ein Blödsinn ist, weil Musiktheater gab es schon 100 Jahre vorher, aber Rock, es war sehr influenced von Frank Zappa und so Shows und Hallucination Company, der Name war auch Programm und wir haben eine Show gemacht, also ein richtiges durchorchestriert, konzipiertes, völlig durchgeplantes Stück. Wir haben Theaterworkshops gemacht im Dramatischen Zentrum im 7. Bezirk, also wir haben gelernt, nicht nur Musik zu machen, sondern wie bewegen wir uns auf der Bühne, wir haben das sehr ernst genommen und nach einem Jahr intensiver Probearbeit sind wir dann das erste Mal aufgetreten, das war Ende 77, Anfang 78 und haben innerhalb einer Woche waren wir der Rumor of the Town. Es war ein großer Erfolg und wir waren völlig euphorisch. Wir haben übrigens geprobt im Praterstadion, im Fußballstadion, hat uns jemand einen Proberaum vermittelt. Cool. Wir konnten zwischendurch auf der Aschenbahn laufen gehen. Ich bin mit der Lilliputbahn in den Proberaum gefahren, also es war sehr schräg. Und in dem Publikum von der Hallucination Company saß ein gewisser Stefan Weber, das war der Mastermind von Radi Warbal. Und der hatte damals, der war eigentlich gerade Mittelschulprofessor und hat die Band schon auf Eis gelegt gehabt, hat uns gesehen und das hat ihm so gewurmt, dass er sich gedacht hat, er wird Tralewabal neu formieren. Und bei der Gelegenheit hat er gleich den Hansi, mich und auch den damaligen Gitarristen von der Company und die Sängerin abgeworben. Und so kam es dazu, dass ich in beiden Bands gleichzeitig 2 Jahre gespielt habe mit dem Falco. Und da begann halt dann wirklich, also es war schon eine schöne Zeit, weil plötzlich war was los in Wien und ich habe in den beiden angesagtesten Underground-Rock-Theater-Bands gespielt, die es gegeben hat bei uns, die also jetzt noch von legendären Geschichten behaftet sind. Und ja, so begann das, die Arbeit miteinander.
Wahnsinn, ja. Hansi Hölzel mit schulterlangen Haaren, man kann es sich kaum vorstellen.
Es war ja dann so, als wir mit der Hallucination Company unser erstes Auslandsengagement, wir haben zuerst einmal in Amsterdam gespielt, im Milky Way, Melkweg, und dann in München eine Woche in einem kleinen Club, der hieß Marienkäfer. Das ist, glaube ich, heute eine Pizzeria oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und dort haben wir also vor 0 Leuten begonnen und waren innerhalb einer Woche komplett ausverkauft. Das war auch so ein ziemlicher Rumor. Und da, das war in der Leopoldstraße um die Ecke. Da ging der Hansi in Karstadt, in ein Kaufhaus, und hat sich dort seinen ersten Anzug gekauft. Das war dieser weiße, blau gestreifte Satin-Anzug. Mhm. Und die Haare geschnitten. Und wir, alle Freaks mit langen Haaren, er ist auf die Bühne im Marienkäfer und hat zum Pickel Adam, den Chef von der Hallucination Company, gesagt, sag mich als Falco an. Und da begann diese Verwandlung bei uns auf Tournee und auch bei Tralewabal später war das sehr auffällig, weil das war halt damals noch Hippie-Zeit, also zumindest in den late 70s, Anfang 80s, bevor New Wave kam und so weiter, war er aber schon der mit den kurzen Haaren, irgendwie slick mit Anzug und wir alle eher die Freaks halt. Und darum ist er also so besonders aufgefallen. Mhm. Und auch dann dem Markus Spiegel, das war der Plattenboss, der Tralewabal das erste Album produziert hat, so aufgefallen, dass der dann ihm sozusagen einen eigenen Vertrag gemacht hat und da begann dann die Arbeit an Falco. Na, die erste Nummer, die Falco-esk war, war halt Ganz Wien, der Song Ganz Wien und den hatten wir noch mit Tralewabal gemeinsam produziert. Also da waren wir also gemeinsam in einem großen Studio in Wien, das sehr legendär war und hatten das erste Album aufgenommen und Ganz Wien war da drauf. Eigentlich als Lückenfüller, weil der Stefan Weber gesagt hat, wir müssen irgendwas spielen, er muss sich umziehen zwischen den einen und anderen Songs.
Ich wollte gerade sagen, das war doch eigentlich so ein Anführungszeichen Pausenfüller.
Das war ein Pausenfüller.
Ne? Wenn Tralewabal Pause hatte, dann ging Falco auf die Bühne und hat dann entsprechend...
Das war auch bei der Company so, da hat er auch schon gesungen, aber da war's noch ein Song von Beatles, Hard Day's Night, hat er damals gesungen. Und da fiel uns schon auf, dass er ja nicht nur ein gnadenlos guter Funk-Bassist und also ein Instrumentalist war, sondern auch eine hohe Range in der Stimme gehabt hat. Also er konnte sehr hoch und sehr richtig und intonationsfest singen, weil es ging hoch und Ganz Wien geht er auch richtig hoch los, obwohl er dann der Sprechgesang kam und ich weiß noch, wie er uns den Song im Proberaum von Tralewabal gesagt hat, ich habe jetzt da eine Nummer, die heißt Ganz Wien und er uns die erklärt hat und zu mir hat er gesagt, und du spielst am Minimoog immer nur diese 3 Töne. Ich habe gesagt, was, das ist alles? Und das war's. Das war's. Und wir haben dann gemerkt, okay, der Song ist anders, weil der hat eine andere Form. Der hat nur eine Strophe, dann kommt schon dieses Solo und dann wird's plötzlich so groß und so hymnisch und dann geht's wieder runter. Also es war sehr dynamisch. Ich habe viel später erst, also es gab ja neben dem Falco auch einen gewissen Hansi Lang, der auch ein Local Hero bei uns war, mit dem ich auch sehr viel gespielt habe, der auch bei der Company dabei war. Und tatsächlich war dieser Song geplant, also der Hansi Lang und der Hansi Hölzel wollten eine Band gründen, die hätte heißen sollen Neuzeit und das war der Anfang dieser New Wave-Ära und dafür haben sie Ganz Wien gemeinsam geschrieben. Aber der Falco war so clever, dass er gesagt hat, ich melde das an, ich gebe dir 1.000 Schilling. Und da haben sie dann gesagt, haben die 1.000 Schilling gereicht?
Buyout einfach. Ja, okay, clever.
Ja, und auch im Studio hat unser zweiter Keyboarder gespielt. Und da haben sie gesagt, das ist super, bitte das kaufe ich, das gehört dazu. Also so war das. Also man hat gemeinsam die Songs so, sind so zusammengefahren, zusammengeschmolzen. Okay. Ja.
Aber clever eigentlich.
Ja, ja.
Also da gleich sich 100% der Rechte geholt.
Eigentlich natürlich nicht legal, weil in Österreich geht das nicht. In Wirklichkeit kann das nicht so sein. Aber in Amerika ist das durchaus üblich. Was mir aufgefallen ist einfach, ist, dass der Hansi Hölzel durch diesen Song einfach was anders gezeigt hat, was die Leute so nicht kannten vorher. Ja. Natürlich mit dem ganz Wienistorf-Heroin-Radio-tauglich war es natürlich nicht. Kann man sagen.
Ja. Genau, das war ja ein Problem, ja. Ne? Dass das einfach nicht dann gespielt wurde oder boykottiert wurde, besser gesagt.
Aber man hat zwar versucht, eine englische Version zu machen, die hieß dann That Scene, ja, aber die ist natürlich nicht so eingefahren wie der griffige Text damals. Ja. So hat das begonnen.
Aber du hast es ja gerade auch schon gesagt, Markus Spiegel hat euch, also Dradi Wabal, gesehen und hat da auch schon so ein bisschen erkannt, dass bei Falco durch seinen Haarschnitt in München und den gekauften Anzug in München er herausstehe. Ich glaube, in Wien hätte es den auch gegeben und den Friseur. Aber genau, dann gehen wir mal so weiter, weil dann ging es ja auch letztendlich dann schon los. 82 kam ja dann das erste Album schon raus, Einzelhaft. Ja,
also ich habe dann festgestellt, dass er auch so ein Fan von David Bowie war. Und da kam dann die Nummer Helden. Wir sind die Helden von heute, ist eigentlich eine Ehrenerweisung an, mit einer Referenz Heroes. An Heroes. Ja. Also kein Cover, sondern bewusst daran angelehnt, auch mit einem ähnlichen Bassline und so. Auch also vom ganzen Charakter her. Und da kann ich mich gut erinnern, in seiner ersten kleinen Wohnung hat er mir, und das habe ich damals nicht gewusst, das war vorher, plötzlich David Bowie vorgespielt und wir waren alle irgendwie Jazzrock und Frank Zappa und so. Und sage ich, David Bowie, aha, da war gerade eben Low, der, also eben Heroes und so, und da hat er sich geoutet als wahnsinniger David Bowie Fan und diese Kombination einerseits Rap, andererseits Glamrock, ja, das war ja auch so ein Teil von ihm und er wollte eigentlich Helden, hat er dann, es ist von ihm, das war seine zweite Nummer nach ganz Wien, Helden von heute, und die wollte er dann als Single rausbringen und Kommissar war die B-Seite. Also so hat sich das dann ja auch weiter lustig weiter ergeben. Ja.
Ja, der Kommissar war ja eigentlich auch gar nicht für Falco im ersten Schritt gedacht, ne? Der war ja eigentlich für Bilgerie als Song geplant.
Was du alles weißt, ja. Robert Ponga, Robert Ponga, der natürlich zu der Zeit am Peak seiner Kreativität war, muss man schon sagen, weil das ging ja weiter mit Römer und Brillantin Brutal, das sind ja alles großartige Songs gewesen. Und das hat für mich natürlich bedeutet, Robert Ponga hatte ein Studio, war Keyboarder und Produzent. Ich hatte zwar kein Studio und war aber Keyboarder. Also man fragt, der eine Keyboarder fragt den anderen jetzt nicht, machst du da mit? Also ich war bei diesen Sachen nicht dabei. Ich war also nicht im Studio, ich war halt immer die Live-Seite. Ich war dabei bei ganz Wien und ganz am Schluss wieder bei späten 90er Jahren. Aber in der Studioproduktion war halt der Robert dann der Platzhirsch und das war gut so. Er hat damals von seinem ersten Kredit sich einen Lindrum gekauft und auch dieser Lindrum-Computer hatte diesen Sound geprägt. Und der Robert konnte sehr gut Moog-Bässe dazu spielen, die so tight waren, als wären sie heute quantisiert worden. Aber das war wirklich mit Hand gespielt und so. Der Gitarrist, der Peter Viehweger von Dradi Wabal, der hat Gitarre gespielt. Wir haben Chöre gesungen, aber die Keyboard- und die Produktionsarbeit war Robert Ponga. Und ganz Wien war aber trotzdem auf dem Album drauf, weil es nicht genug Nummern gab. Also so war dann Einzelhaft, war sozusagen ein Konglomerat von Helden, ganz Wien, Kommissar und was da noch so für Nummern. Also meine Lieblingsnummer war Auf der Flucht damals, muss ich sagen, eine Mördernummer gewesen, auch mit diesem Sound am Keyboard und der Idee und der Anlage. Und der Robert konnte das schon sehr gut machen. Und da ich habe mit Hans, also mit Falco, auch vorher Songs gemeinsam geschrieben. Auf dem Dradi Wabal Album gab es einen Song, der hieß Großstadtdschungel, den haben wir beide gemacht und noch einen zweiten. Und deswegen weiß ich genau, wie man damals gearbeitet hat. Ja, und ich bin ja so überzeugt und ich weiß es, auch wenn ich jetzt bei dem Großteil nicht dabei war, dass die halt gemeinsam das so erarbeitet haben, wie das damals üblich war. Also man konnte jetzt nicht sagen, der hat komponiert und der hat Text geschrieben, sondern das war ein gegenseitiges
zusammen. Einfach, ne?
Und der Hans war immer sehr, und das habe ich an ihm schon geschätzt, einfach so fokussiert in der Arbeit und so drauf mitgedacht und auch sofort gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat oder auch sofort andere Melodien gemacht. Ja, also das war immer ein gemeinsamer Prozess.
Weil, wie er gerade schon gesagt, oder du hast es ja schon angeschrieben, die vermeintliche B-Seite, die dann zur A-Seite wurde und in Deutschland und Österreich auf Platz 1 ging. Der Song war ja auch, also der Kommissar, war ja auch sogar in den USA schon in den Billboard-Charts.
Und zwar diese Band After the Fire, das war eine englische Version, eine kanadische Band, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau.
Ich weiß nur, dass die mal Vorband von Electric Light Orchestra 1982 waren, da habe ich sie nämlich gesehen und da haben sie nämlich in der Tat auch der Kommissar gesungen.
Don't turn around, Kommissars in Town.
Ja, ja, richtig. Ja. Ja. Aber Falco war zu der Zeit damals trotzdem in den USA und hat für das Album, für das Einzelhaft-Album dann irgendwie Promotion gemacht, habe ich gelesen.
Naja, es war so, nachdem jetzt plötzlich dieser Hit da war, noch dazu nach diesem Spielverbot von ganz Wien, wieder so eine Geschichte mit der Schnee, auf den wir alle talwärts fahren, also schon wieder leicht das war ja wichtig auch als Promotion und es war Kommissar plötzlich ein Hit, zuerst in Österreich, dann in Deutschland, dann im Rest Europa, ich kann mich gut erinnern, ich war damals mit meiner damaligen Freundin das erste Mal auf irgendeinem Urlaub in Kroatien und hörte das im Radio, was das für ein Gefühl war, wenn man in einem anderen Land ist, auch wenn es nur Kroatien war und man hört plötzlich aus den Boxen diesen Song und der Markus Spiegel hat das dann sehr clever gemacht, er ist mit dem Falco ein Jahr lang auf Promotion-Tour durch die ganze Welt geflogen, nicht nur USA, die waren in Australien, die waren in Südamerika, Nordamerika, die waren überall, wie man es halt auf sogenannter Sendetournee, also von Sender zu Sender, überall Playback-Auftritte und der war wirklich fast ein Jahr weg. Und das war schon echt Schwerarbeit und das haben die durchgezogen mit einem Round-the-World-Ticket und das hat fast ein Jahr gedauert und wir haben ihn ein Jahr nicht mehr gesehen. Also er war einfach verschwunden. Okay. Und wir haben nur mitgekriegt, jetzt ist es dort in den Charts, jetzt ist es in Australien in den Charts, in Südamerika in den Charts. Man hat das immer so gelesen und es war für uns ein sehr weird. Es war irgendwie ein eigenartiges Gefühl, weil einer aus deinem Umfeld ist jetzt, chartet da gerade mit seinem ersten Ding und ist auch nicht mehr available. Also du hast nicht mehr gewusst, wo ist der und du hast auch nicht gewusst, wann kommt er zurück.
War das dann eigentlich so ein bisschen mit der Grund, weil es kam ja dann ja 2 Jahre später, also im April 84, dann das Junge Röwe-Album raus, das überraschenderweise, also auf jeden Fall für mich, sich schwer getan hat. Ne? Also das war ja vom Erfolg, also erst, es ist sogar 2023 erst durch die Wiederveröffentlichung überhaupt in Deutschland zumindest in die Charts gekommen. In Österreich war es schon hochplatziert auch, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass Falco immer kämpfen musste, um an die großen Erfolge, die er eigentlich hatte, eigentlich wieder anzuknüpfen.
Das ist der Klassiker, weil man muss erstens einmal sagen, also jeder Künstler, der bekannt wird mit einem ersten Album und sozusagen wirklich Erfolg hat, wird an dem gemessen, wenn das zweite Album kommt und misst sich auch selber daran. Und das ist nicht so einfach, wenn du aus dem Nichts mit einem Repertoire dich hinstellst, als wenn sie sich dann kennen und was erwarten und du musst nachlegen. Und er hat lange, also diese Produktion von Römer mit dem Robert, das hat über ein Jahr gedauert oder noch länger. Und wenn du dir heute das Album anschaust, das sind 8 Songs drauf. Das ist nicht einmal für ein Album genug. Das ist so wenig. Ja, 4 pro Seite und an denen haben sie ein Jahr oder länger gearbeitet. Alle haben darauf gewartet. Mhm. Er hat sich jeden, also Falco war immer dafür bekannt, dass er die Texte bis zum Schluss ändert und noch einmal ändert, irgendwie in der Satzstellung oder Worte verdreht oder erfindet. Und sich das immer vom Mund gerungen und es war ein wahnsinniger Prozess und langer Kampf. Sie haben sich dann auch gestritten angeblich, weil es einfach so lange gedauert hat. Da schmorst du ja auch im eigenen Saft. Ja. Alle haben darauf gewartet. Ich finde, also rückblickend gedacht hat, ist es ein geniales Album gewesen. Und auch die Songs.
Ich wollte gerade sagen, es wird eigentlich als eins der besten, vollständigsten Alben letztendlich bezeichnet.
Und das war auch sein Plan. War natürlich sein Plan, das bin ich jetzt. Und Junge Römer, auch der Song, wieder so ein bisschen Bowie-esque. Ja. Und, aber Brillantin brutal, das sind Sachen, Die stehen heute so da, wie sie gehören. Und das war, es ist halt so, es kommt noch dazu, dass natürlich Leute lassen jemanden hochleben und wollen dann auch Fallen sehen. Ja, es ist natürlich, dann kommen die, sagen, naja, das hat er jetzt aber nicht mehr so. Also das ist halt typisch und das passiert nicht nur ihm, sondern es passiert vielen Künstlern, dass gerade das zweite Album eigentlich der Prüfstein wird, wo du halt dann bestehen musst oder nicht.
Naja gut, weil sich ja aber auch jetzt musikalisch, ne, man wird ja auch wenn das vielleicht eigentlich gar nicht so dem gerecht wird. Man sagt immer, Falco ist ja auch durch die neue deutsche Welle, die ja damals 82 so sehr stark aktuell war, auch so ein bisschen hochgespült worden. Das, was dann gerade bei Junge Römer drauf war, war ja auch nicht mehr NDW. NDW hat sich auch verändert, gab es in der Form eigentlich auch nicht mehr. Und damit hat sich so ein bisschen die Basis ja auch verändert.
Es ist außerdem, wenn man es rückblickend betrachtet, war ja auch einzelhaft nicht NDW, sondern es ist nur sein, also von der
Musik her,
von der Musik her, nicht, aber sein Style war halt allzu markant. Ja? Also sein Gehabe und sein Charisma war halt wirklich am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Ich weiß noch, bei Einzelhaft, kurz nach Kommissar gab es bei uns in Österreich Wellerspray, da war der riesengroß plakatiert, überall. Also du hast nicht vorbei können, du hast überall Falco gesehen, auf Werbeplakate. Ja?
Also das war so ein bisschen dann die Ausgangssituation. Ne? Also es gab ja dann noch die Nur mit dir, die auch zumindest in Deutschland nicht in den Charts war. Und dann gab es ja auch nochmal den Versuch mit, was mich gefreut hatte, mit Desiree Ausbusch sogar auch nochmal ein Duett zu machen, weil die ja auch damals angesagt war, mit Kann es Liebe sein? Mhm. Aber zwischen den beiden war nie was, oder?
Also das, keine Ahnung.
Das verschweige
ich. Ich weiß es auch nicht. Ehrlich gesagt, hab ich ihn auch nicht gefragt. Also ich glaube, die Nielsen, da hat er gesagt, mit der habe ich das nur gemacht, um sie ins Bett zu kriegen, war mal ein Ausspruch von ihm. Aber naja, es hat mich auch nie interessiert.
Nein, alles gut.
Aber der Falco war schon, also wenn du das jetzt ansprichst, womanizer-mäßig, also auch ein Kind seiner Zeit. Das wäre heute alles nicht mehr so einfach. Ja.
Ja. Und er hat ja auch von den Girls geschwärmt. Munich Girls. Um nochmal auf Munich zu kommen.
Coverversion von The Cars. Schöner Song. Song. Aber eins möchte ich noch dazu sagen. Ich glaube, in der Popmusik ist es so wie in der Modebranche. Wenn du eine Modelinie entwirfst und die Leute hängen dran und finden das großartig, passiert es halt oft, wenn du dann die nächste Linie herausbringst oder wenn ein Popkünstler sein nächstes Werk, dann sagen die Leute plötzlich, na, das ist aber nicht mehr so gut wie das damals. Das gefällt mir aber gar nicht mehr so gut. Das heißt, das Publikum ist teilweise gnadenlos, was das betrifft. Ja. Es zwingt eigentlich die Künstler dazu, sich ständig neu zu erfinden, was im Prinzip in Ordnung ist. Aber wenn man zum Beispiel internationale Beispiele ansieht, wie Prince, Purple Rain und was der alles nachher noch gemacht hat und trotzdem haben die Leute gesagt, na, so gut wie Purple Rain ist es aber nicht. Was natürlich Schwachsinn ist, ja. Völliger Schwachsinn.
Aber das sprichst du was Wahres an, ne? So irgendwie, wie gesagt, der macht doch mal was Neues, macht doch mal was Cooles und dann
macht er was
aber
Neues.
Es nicht honorieren. Genau. Warum hast du denn nicht sowas gemacht?
Dann das macht er was Neues und dann plötzlich gefällt es einem nicht mehr, weil es halt doch nicht so gut ist wie Purple Rain oder der Kommissar.
Das ist halt. Naja, oder gut ist, aber halt nicht genauso klingt.
Ja, klar, weil es halt dich nicht mehr so trifft, weil das halt 2 Jahre später ist und du damals gerade für das gepolt warst und jetzt nicht mehr. Das ist ja alles miteinander ziemlich verwickelt und verwoben. Also solche Künstler haben es nicht leicht, sagen wir es mal so.
Aber du hast es gerade angesprochen. Ne? Ja. Wir sind jetzt bei dem Album, auf dem dann der große Nummer 1 Hit Rock Me Amadeus drauf war, Falco 3. Und eben, von Wien ging es in die Niederlande, was die Produzenten betraf.
Ja, die Bolins aus Holland.
Genau, der Rob und der Ferdi.
Ja, also nachdem es tatsächlich so war, Markus Spiegel war völlig verzweifelt nach Junge Römer. Erstens, dass das so lange dauert. Zweitens, dass er so viel Studio zahlen musste, weil die nicht fertig werden. Und dann floppt es auch. Ich meine, allerweil, andere Künstler hätten so einen Flop gehabt. Ja, also
wären schon Erfolg gewesen, ne?
Ja. Und dann war halt, okay, mit Bonga Falco wird das nicht mehr gehen. Also suchen wir, wenn 9 mit dem Horst Borg zusammen, war das dann klar, es werden die Bolins werden. Falco war da gar nicht so sicher, weil die Bolins kannte man nur von einem, was war das, Status Quo in der Arminau.
Genau, in die Arminau haben sie geschrieben und Status Quo hat es gecovert, beziehungsweise hatten selber halt vorher schon ein bisschen was gemacht.
Sonst waren sie halt, wenigstens von einem anderen Land, also von Österreich aus gesehen. Aber die Musik war halt viel orchestraler, viel voluminöser, viel breiter angesetzt. Wenn man die Brillantine brutal mit Amadeus vergleicht, unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Ja? Also diese kleine puristische, funky Attitüde von Ponga-Produktion dann zu diesem großen Breitwand-Sound, der ja auch so ein bisschen Tears for Fears. Es gab diese Nummer Shout. Da-da-da-da. Das ist eigentlich die Vorlage für Amadeus. Es ist sowohl melodisch gleichen Harmonien drunter, der gleiche Bombastrock, das war damals angesagt.
Ja, das stimmt.
Und das hat ihn eigentlich dann, platt gesagt, gerettet, weil dieser Turn, dieses Twist war genau dann der richtige.
Und dann ist die Nummer in den USA für 3 Wochen dann auf Platz 1 gewesen.
Und hat Prince abgelöst. Der war vorher.
Hat Prince sogar abgelöst, siehst du mal. Das ist auch sehr prominent. Aber irgendwie wird berichtet, Falco hat sich nicht wirklich so gefreut. Ne? Also er hat das eher als Last als Freude.
Ja, es gibt diese ganzen Urban Legends, das stimmt auch. Ich war jetzt nicht dabei, wie er da im Gutruf im ersten Bezirk gesessen ist und das gesagt hat, das werde ich nie wieder erreichen. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das so war, weil er einfach immer selbstreflektierend und selbstkritisch war und also schon immer gesagt, wird das nochmal sowas werden und was geht oder was geht nicht. Ja, also da war er schon, natürlich sicher, er hat sich auch gefreut, aber es gibt auch bei Künstlern oft diesen komischen Twist, dass du, wenn du dann so einen Riesenhit hast, erstens einmal überlegst dann lang, kann ich das live so bringen, will ich den spielen? Er wollte den Song ja gar nicht. Er hat gesagt, er möchte mich jetzt nicht auf, da war ja gerade dieser Film von Miloš Forman, Amadeus, und die haben sich ja wirklich draufgesetzt, sehr kalkuliert, mit viel Kalkül, hat auch funktioniert, aber das war ihm eh zu platt am Anfang, aber schlussendlich hat er gesagt, er singt das jetzt unter Protest, nimmt er das auf, den Song, hat auch nur ein First Take gemacht oder zwei angeblich in Holland bei den Bollins und dann schießt es so raus. Ja. Es war schon, weil es ist einfach ganz, ganz glatt gestrickt, so muss es gehen, der Hit, und so wurde das zum Hit. Ja. Aber auf Falco 3 war ja auch Genie drauf, es war drauf Vienna Calling, es waren wirklich große Sachen drauf, die also wirklich das schon zu einem besonderen Album gemacht haben, Falco 3. Und es war so groß, dass der Markus Spiegel auch gesagt hat, so, das reicht ihm jetzt, da kann er nicht mehr mit, er legt das getreu in die Hände vom Horst Borg und von der Teldec in Deutschland, weil das kann ein kleines Label wie Gig Records in Österreich, diesen Welthit können wir nicht mehr handeln. Das ist auch eine reife Einsicht von ihm gewesen, muss man sagen. Ne?
Du sagst es auch, ne? Also in den USA hat das Album auch Platz 3 erreicht, UK war es gut platziert, ne? Also von daher natürlich war das schon High Level.
Aber das Geschäft war insofern auch hart, weil es war, nachdem es Platz 1 in Amerika war, Amadeus, natürlich eine Amerika-Tournee in Planung. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich hatte sogar schon den Tourrider und das war ein dickes Buch mit über 30 Locations, wo ich mich so wahnsinnig gefreut habe, weil wir als Band haben uns ja immer, wir die Falco-Musiker, wir haben nie das Gefühl gehabt, wir machen Austropop im klassischen Sinn, sondern wir machen internationale Popmusik auf der Bühne, was es ja auch war. Und jetzt kriege ich diesen damals mit 25 diesen Tournee-Rider und denkt mal, ja, genau so möchte ich als erstes in meinem Leben nach Amerika fahren. Auf Tournee, super fein und habe mich schon gefreut. Und das wurde dann ein paar Wochen vorher abgesagt, und zwar aus dem Grund, weil Vienna Calling nicht mehr Platz 1 wurde, sondern nur in die Top 10 kam. Und das war den Amis dann zu riskant. So schnell kann es gehen. Ja.
Aber sagen wir mal so, auf Tour seid ihr ja dann trotzdem gegangen. Es gab ja eine riesengroße Tour zum Falco 3 Album. Vor allem auch wirklich große Konzerte. Allein in Wien, Rathausplatz, 50.000 Menschen im Mai.
Naja, wir hatten in München an einem Tag zwei Konzerte in der Olympiahalle, glaube ich, hintereinander. Kann mich gut erinnern, beim zweiten, also am Abend, stehe ich auf der Bühne und sehe vis-à-vis Backstage Tina Turner zuschauen mit Thomas Gottschalk. Also das war dann schon, ja, das hat uns schon getaugt. Ich bin halb in die Knie gegangen von meiner Hero Tina Turner Lady da vis-à-vis. Wir sind auch in Japan gewesen. Wir sind nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern waren an Achsenmächte. Wir waren auch in Japan. Und das war schon toll. Das war eine tolle Zeit. Das war 85. Super. Und es kam ja dann auch Emotional, die meiner Meinung nach auch, also da war ja Emotional selbst der Song großartig, sondern ein paar andere super Songs drauf gewesen. Also die Kreativität war da, ist weitergegangen. Aber er hat halt recht gehabt, den Nummer 1-Hit hat er nicht mehr geschafft, offenbar. Und daran hat die Tournee glauben müssen, die amerikanische.
Da weiß ich, welches war denn dann so das größte Konzert, so gerade zu der Falco 3-Tour? Oder sagst du, das ist dir so am größten oder am stärksten in Erinnerung geblieben?
Also Falco 3, glaube ich, war tatsächlich die zweimal hintereinander in München. Ja. Na, das war schon, ich meine, zweimal an einem Tag, 12.000 mal zwei in einer Halle. Und dann waren ein paar Frankfurt, Alte Oper. Natürlich, die Gigs in Japan waren auch großartig. Das Rathausplatz war ja noch nicht die Tournee, das war ja knapp vorher. Das Problem war ja schon bei Kommissar. Er war dann ein Jahr auf dieser Sendetournee und dann kam diese lange Arbeit an Römer und er war nie live präsent in der Zeit, außer ein einziges Mal. Das Problem war, dass er bei Falco 3 sich gedacht hat, wie kriege ich diesen Breitwand-Sound mit Band überhaupt live rüber. Also wir haben dann eine Riesenband gehabt, Kurt Kress am Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren, zwei Keyboards, Bläser, Chorsängerinnen, Chor. Also es war eine Riesenband, nur um diesen vollen, heute würde man sagen, leicht overproduceden Sound live auf die Bühne zu bringen. Ne? Deswegen hat er sich lange geweigert, live aufzutreten, weil das ist nicht, auch bei den Ponga-Sachen mit Drumcomputer, wie mache ich das live und so, wie klingt denn das so? Ne?
Das war damals mit dem Synchronisieren ja auch nicht ganz so einfach für live. Ne? Im Studio war es eine Herausforderung, aber live natürlich nochmal eins mehr.
Ja. Also wir hatten natürlich auch keine Zuspieler in dem Sinn, wie man das heute macht, vom Laptop oder von irgendeinem System aus. Wir hatten dann irgendwann einmal eine 8-Spur-Teac, da waren Chöre drauf und irgendwelche Sequenzer, zu denen der Kurt Kress mit Klick schon gespielt hat. Aber das alles war noch sehr vorsintflutlich im Vergleich zu heute.
Du hast es gerade schon gesagt, der Erfolg ging dann trotzdem eben weiter mit dem Album Emotional, das in Deutschland, Österreich auch auf Platz 1 war. Aber der Wechsel zur großen Telek nach Deutschland hat dann doch nicht so funktioniert, zumindest was USA und UK betraf. Ja. Da war das Ding dann leider nicht in den Charts, obwohl es ja eigentlich so einen optischen Hommage an Elvis Presley eigentlich war.
Stimmt, ja, das Video, man muss schon sagen, auch die Doro-Videos haben natürlich sehr viel beigetragen, generell, also auch Amadeus-Video und so. Also sie haben auch schon von der Bildsprache her, damals war ja MTV und Video noch ein Thema in dem Sinn, also da war er auch weit vorne dabei. Ja. Also man muss sagen, der Erfolg hat schon auch mit den Videos zu tun, wie das umgesetzt war von Doro, und das war ja damals schon für die damalige Zeit schon ziemlich gut. Muss man sagen.
Großes Kino, auf jeden Fall.
Und da war die Idee mit dem Elvis-Video, stimmt, bei Emotional, mit den Tänzern hinten da im Schatten und so. Das waren schon immer gute Ideen.
Ich fand es jetzt ganz interessant, als du erzählt hast, dass auf Tournee das Falco eigentlich immer so eine gewisse Nervosität dann auch hatte oder nicht so routiniert war, zumindest am Anfang.
Ja.
Das hat sich aber nach und nach wahrscheinlich auch ein bisschen gelegt. Hatte er denn bestimmte Rituale oder Angewohnheiten, wie er, sagen wir mal, die Nervosität überspielen konnte, um dann mit voller Power auf
Ja, es gab natürlich, das gibt's aber, glaube ich, bei fast allen großen Acts vor dem Gig dann hinter der Bühne noch ein gemeinsames Zoi, Zoi, Zoi und irgendwie so zeremoniell, dass man sich jetzt zusammenreißt und auf die Bühne rennt und so. Also das gab's schon so Rituale. Es war halt so, der Falco hat ja am Anfang nach diesem ersten Hit Kommissar und so, wo er sich lange geziert hat, live aufzutreten, gab es natürlich auch Angebote. Er wurde ja in Deutschland ja oft als deutscher Superstar gehandelt, also Deutschrap und so. Er hat sich lange geweigert, live zu spielen, und es gab sehr viele Angebote von Profimusikern, eben Kurt Kress und seinem Umfeld, dass sie ihm eine Band zusammenstellen. Und da hat er eben gesagt, naja, verlass dich lieber auf die Leute, die er von früher kennt, nämlich auf uns. Und das war natürlich für uns toll, weil wir die erste Band Apokalypse und dann Company und so weiter, das hat halt ein anderes, wenn man heute sagt Wegbegleiter, das ist eigentlich so, du bist einerseits ein Freund und andererseits auch Musikerkollege. Das heißt, im Proberaum entstehen ja andere Connections zwischen Menschen als ohne Musik. Ja. Und das bindet und stärkt einen, und das war schön auch, dass er gesagt hat, es gibt so viele Leute, die klopfen mir jetzt auf die Schulter und sagen, sie haben es eh immer gewusst, du bist super, aber da verlasse ich mich doch lieber auf die Leute, die mich schon vorher gekannt haben. Und so kam es dann auch zu der Band letztlich. Ne? Und das war für uns natürlich toll.
Wie lange hast du ihn dann eigentlich begleitet? Weil es ging ja dann 88 an mit Wiener Blut, dann später Data de Groove.
Ja, 88 war, also wirklich Wiener Blut war eigentlich die eigentliche Problematik, war dieses Album Wiener Blut für ihn, weil da wollte es dann mit den Polens, da wollte es dann mit Mende de Rouge, mit deutschen Produzenten machen, die haben sich dann zerstritten, und dann ist er wieder reumütig zu den Polens zurück. Die ganze Platte stand unter einem schlechten Stern. Noch dazu, wenn man sich das Cover anschaut, er mit dieser komischen halblangen Schlurffrisur. Der Song Wiener Blut mit dem Häfenslang, mit dem Kittchendeutsch, ja, also mit dem Gefängnis, das nicht einmal die Wiener verstanden haben. Es wirkte unsympathisch. Es war nicht sympathisch, das Album. Ja.
War das so eine Lebensphase, in der er gerade steckte? Ja. Oder?
Na, das hat schon damit mit seiner bisschen Affinität zum Rotlichtmilieu zu tun, dass er einfach sozusagen die Crime-Scene irgendwie schon Die hat ihn beeindruckt, nicht bewundert, aber es hat ihn beeindruckt. Und Szenerie hat er dann ausgelebt. Gleichzeitig hat er geheiratet. Das heißt, für die weiblichen Fans war er dann nicht mehr ganz so reachable wie vorher. Das Ganze stand unter einem unglücklichen Vorzeichen, das Album. Mhm. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Tribute-Band Wiener Blut spielen, ist ein großartiger Song. Live kommt der wahnsinnig gut. Aber wir haben damals einmal geprobt in Oldenburg eine Woche für eine Tournee 88, Wiener Blut, die dann auch abgesagt wurde, und da war der eigentliche Flop. Das war der eigentliche Flop, kann man sagen. Und ich weiß noch, es war im Winter. Wir haben dann für ein Konzert gespielt in Oldenburg. Es war eisig kalt. Es war draußen, wir sind dann immer vom Eis, Glatteis, gestürzt vor der Halle. Es war furchtbar kalt und wir haben dann eine Live-Übertragung gehabt, die desaströs war, weil es technische Probleme gab. Es war alles ganz furchtbar und relativ desillusioniert saßen wir dann im Hotel. Und ich weiß noch, wir sind dann am Schluss nur mehr wir zwei bis 5 in der Früh im Zimmer gesessen, haben geredet, was kann man jetzt, wie geht es weiter oder so. Teilweise sehr philosophisch abstrakte Diskussionen gehabt.
Ja, um 5 Uhr morgens ist das legitim.
Ja, naja, weißt du, nach diesen leider unglücklichen Konzert und Absagen, er hat mir damals gesagt, du hast es gut, du bist Produzent, steckst in der zweiten Reihe, was ich froh war immer, aber ich würde so gern auch einmal was anderes produzieren. Damals war gerade Peter Gabriel mit diesen Afro-World-Produktionen, die er gemacht hat. Ich würde gern sowas machen, ich stehe auf das, aber wenn ich das mache, steht Falco drauf und die Leute warten sich halt Falco. Also war das schon ein bisschen so in diesem Zwang drinnen, ja, zu sagen, wie komme ich da raus? Mhm. Gleichzeitig in die Wiener, hat es gerade in Wien begonnen mit einer Art Hip-Hop. Szenerie, die ihn alle natürlich bewundert haben, weil er der Rapper-König war sozusagen. Und er hat dann beschlossen, er fährt auf Weltreise und hat sich dann ein Jahr wieder vertschüsst. 88, 89 vor Data the Groove. Ja. Und er kam völlig anders zurück. Ich kann mich gut erinnern, er war plötzlich, also wenn du das Coverfoto von Data the Groove nimmst und vorher Wiener Blut anschaust, dann siehst du genau diese zwei verschiedenen Menschen. Der aufgeschwappte, ein bisschen bei Wiener Blut, boah, mit den Haaren und so. Und dann auf einmal slick, abgemagert, geschäbt, fit getrainiert. Also, er war da wirklich, ich habe ihn fast nicht erkannt, wie er da leitet bei mir und draußen steht. Und da haben wir dann uns wieder getroffen hier bei mir im Studio und haben damals noch auf Atari ein paar so Demos gemacht. Die dann da, er hat dann doch entschieden, das mit Robert zu machen, aber er hat damals alleine irrsinnig interessiert, mal zugeschaut, weil er das nicht kannte. Atari Delete, Data, The Groove und so, also diese ganzen Worte und dann hat er angefangen, Exposity Visions und so Sachen wieder zu feilen und es war eigentlich, sind auch ganz schöne Sachen drauf auf Data, The Groove, aber es war immer schwerer, sozusagen diesen Erfolg von früher anzuknüpfen, weil es dir ständig irgendwer anderer oder irgendwo kommt ein Stein dazwischen, ja, also es war so und das war auch die Zeit 88, wo der Peter Viehweger, der Gitarrist, der bis dahin sozusagen der Bandleader war von der großen Band, gesagt hat, er steigt aus, er macht dann nicht mehr mit, weil das ist jetzt eh ein Flop und so. Also tschüss, Falco. Und die Band war stillgelegt und nach Data the Groove, Anfang der 90er, war ich dann der Bandleader. Dann gab es also eine neue Formation der Band, viel, viel, viel kleiner, eben nur 5 Leute, eben nichts doppelt besetzt, weil da gab es ja schon Adat und Zuspieler. Da konnten wir das schon so slick machen. Und das war eine schöne Zeit, weil wir haben 93 mit ihm gemeinsam alle Songs sozusagen für live neu eingeprobt, neu aufgebaut und alle Chöre auch neu eingesungen. Also alle Background-Chöre waren mein Bruder Bernhard, dann der Gitarrist, der Peter Paul Skrebeck, ich und der Hansi Hölzl. Zu viert haben wir die ganzen Chöre neu gemacht und die dann live gedoppelt. Thomas Lang am Schlagzeug, einer der besten Schlagzeuger nach wie vor, der junge Thomas Lang, der jetzt in L.A. lebt. Und ansonsten der Bertel Bistach am Bass wie früher und mein Bruder Bernhard. Also das war dann eine wirklich sehr zusammengedampfte und sehr intensiv gute Band. Und das hat er genossen. Und da waren wir dann nur mehr auf kleiner Österreich-Tour und dann kam eben die Donauinsel. Und wenn du mich fragst...
Ich wollte gerade sagen, das legendäre Konzert mit dem Blitzschlag, ne?
Und das war natürlich schon, auch im Vergleich zu den früheren Konzerten, von denen wir vorher gesprochen haben, in Deutschland und in Japan, Das wirklich legendäre Konzert war dann die Donauinsel. Ja. Das war wirklich, wir hätten uns ja nie gedacht, dass das so in die Geschichte eingeht. Das kann man ja nicht planen. Ne. Das kann ja nur passieren.
Ich wollte gerade sagen, ja, vor allem auch noch bei dem Nachtflug, ja, ja. Ne, war der Blitzeinschlag. Ja. Also der Song passt eigentlich auch dann noch richtig
gut dazu. Donner und Blitz quasi. Und es war dieser Stromausfall, es war dann plötzlich der Sound weg. Es gab im Monat, hast du nur mal die Bassdrum gehört, sonst nichts. Wir alle schauen so und die FOH war tot. Die Leute haben gar nichts mehr gehört und dann ist es wieder halbert gegangen und so. Aber der Grund war nicht nur der Blitzschlag, sondern es hat ja schon zwei Songs vorher schon irrsinnig zum Regnen begonnen. Und das Legendäre an der Insel war, dass vorher, also wir haben das Konzert ein bisschen zu spät begonnen, weil er sehr spät aufgetaucht ist und er war sehr mechanisch routiniert wie ein Roboter, so, das machen wir jetzt. Das war eigentlich, ich habe immer gedacht, so, das wird jetzt ein routinierter, eiskalter Gig werden, aber der Regen kommt und er merkt, dass die Leute da bleiben und keiner geht weg, sondern die werden alle nass und es ist ihnen egal und das hat ihm so euphorisiert und er war dann so overwhelmed und auch so von der Liebe vom Publikum, dass er irrsinnig butterweich geworden ist und dann merkt man erst, wie er das genau hat, wie er sich freut dann und also dieser Kontakt und es war dann Magie. Es war dann einfach wirklich einer seiner souveränsten Auftritte, muss man sagen.
Das haben die Leute wahrscheinlich dann auch einfach gespürt, plus die Situation dann dazu.
Nee, heute noch treffe ich Leute, die sagen, ich war damals dabei und ich bin auch pitschnass geworden, ich war da auch dabei und das war ja kein Einzelauftritt, sondern es war ein Festival und nach uns hätte ja noch wer spielen sollen. Der ist dann vor einer leeren Gatschwiese gestanden, weil alle gegangen sind, der Arme, das war also irgendein Disco-Act und darum haben wir auch so kurz gespielt, weil wir mussten dem Slot bis 10 Uhr fertig sein und glücklicherweise wurde das damals in Ton und Bild Mehrkanal gut aufgenommen und glücklicherweise habe ich sofort, nachdem ich erfahren habe, er ist gestorben im ORF, diese Bänder sofort abgezogen, dann voller der Angst, dass sie vielleicht schon gelöscht sind, kann ja passieren, man weiß ja nie, öffentlich-rechtlich und so, und habe das dann gesaved und dann konnte diese DVD entstehen und das Material neu mischen, erst in den Nullerjahren und das ist jetzt die Basis für unsere Tournee gewesen, für unsere Tribute-Tour. Wenn wir das Donauinsel-Material nicht im Bild und Ton hätten, würde das jetzt auch nicht funktionieren, was wir jetzt gerade machen.
Du hast ja dann ein bisschen später, also vom 94er-Konzert in der Wiener Neustadt, hast du ja dann auch nochmal, ich will nicht sagen aufwendiger, aber Falco Symphonic, wo du ja wirklich hier es war ja das einzige Konzert, das irgendwie mit Orchester aufgenommen wurde und das hast du nochmal dann so peu à peu wirklich rekonstruiert.
Würde heute viel einfacher gehen mit KI-Unterstützung. Aber damals gab es das noch nicht. Also dieser Gig hat stattgefunden in Wiener Neustadt und wir haben schon im Vorfeld gehört, es wird nicht großartig aufgezeichnet werden und das war uns auch egal, weil wir haben eher dann mal geschaut, dass wir die Nummern gescheit arrangieren mit Orchester und der Gig war aus und ich denke mir noch auf der Bühne, verdammt, warum haben wir das nicht aufgenommen? Mich so geärgert und wusste damals aber auch noch nicht, dass das das letzte Mal war und dann war da lange Zeit nichts und nach seinem Tod hat mich der Dirigent von damals immer wieder, das war der Orchesterchef von Wiener Neustadt, gesagt, Thomas, kann man das nicht? Sag ich, na, das ist zu schlecht, das Material. Wir haben nur eine Zweispur vom FOH, eine DAT-Kassette und wir haben ein paar Videos von da und dort und vergiss es. Und 2007 war es dann soweit, damals mit einem deutschen Programm aus der Forensik, das ist Renovator, das ist ein Programm, was du heute mit Stem-Splitting bei der KI in Sekunden machst. Wir haben damals mit eine Assistentin hat 4 oder 5 Monate wie auf dem Photoshop versucht, die Stimme herauszumodellieren und alles andere wegzuklopfen und mit dem haben wir es dann und wir haben das Orchester neu aufgenommen, wir haben alles neu aufgenommen, ohne zu wissen, ob es schlussendlich auch klappen wird. Also wir haben es erst am Schluss zahnbracht. Wir haben jetzt vor einem Jahr oder 2 Jahren 30 Jahre Falco Symphonic, war 2024, wieder in Wiener Neustadt gespielt. Und da habe ich die Sachen von KI noch einmal machen lassen. Das ging in einem Tag. Wir haben damals ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wie die Wahnsinnigen gearbeitet.
Aber es ist mehr Herzblut gewesen. Ja. Also das muss man jetzt auch
sagen. Vor allem auch wir haben also dieses Video gesehen von Wiener Neustadt TV, WNTV, ein ganz kleine Produktion, die damals mitgeschnitten haben auf so Beta SB Mini-Kassetten und nur 3 Kameras. Und da schwenkte eine Kamera ins Publikum. Man sieht Leute unten mit ihren damaligen Sony Handycams mitfilmen. Und die haben wir dann die Fotos haben haben wir Screenshots gemacht, die haben wir veröffentlicht in der Kronenzeitung und gesagt, wer ist das? Könnten wir von euch das Video haben? Und haben also wirklich das Videomaterial bekommen. Das war das Geilste an dem war diese ganze Recherche, das zu finden, und haben dann am Schluss von manchen Nummern 7 verschiedene Kameras gehabt. Also das war schon, also meine Frau hat mich damals für richtig verrückt erklärt, weil ich da ein Jahr lang wieder wahnsinnig mit Unterbrechungen an dem gesessen bin, und damals konnte man ja noch DVD verkaufen, das hat sich ausgezahlt.
Was sind denn noch für Themen geplant, so in Verbindung mit Falco? Ist da irgendwas noch in der Pipeline gerade?
Also unsere Geschichte nach diesem Symphonic 2007 kam dann die Idee, da wir uns mit der Band wieder getroffen haben und einfach, wir haben zu dieser Zweispur-DAT einen Klick angelegt und alles neu eingespielt. Also die Band, das Orchester und dann die Stimme von Falco reingesetzt. Und da wir uns wieder da alle getroffen haben, es war dann doch sein 10. Todestag und 50. Geburtstag, haben wir im U4 gespielt, also in dem Club mit der Originalband und Gäste eingeladen zum Mitsingen. Das haben wir dann 2008 nochmal gemacht und dann haben wir gesagt, das machen wir vielleicht alle 10 Jahre, aber sonst nicht. Plötzlich 2014 war dann die Nachfrage groß und seitdem machen wir das jedes Jahr. Also die Originalband trifft sich jedes Jahr um seinen Geburtstag, 19. Februar, mittlerweile schon 3 Tage hintereinander sold out, spielen wir immer im U4. Und aus dem hat sich dann dieses Format entwickelt, wo wir mit Sängerinnen und Sängern von heute, von unserer Partie, mit der Originalband spielt und der Falco on Screen von der Donauinsel sozusagen mitsingt. Und das so Duettsituationen, die also ein eigenes Format sind. Cool. Und 2017 haben wir das eben gemacht. Da war Falcos 60. Geburtstag und 20. Todestag ganz groß auf der Donauinsel. Das gibt es auch als DVD. Das ist ein großartiger Erfolg gewesen. Das hieß Coming Home. Und wir haben genau das Donauinsel-Konzert noch einmal nachgespielt mit Gästen, aber auch da war auch internationale Gäste dabei, die Gianna Nannini, Fettes Brot, verschiedene Stars auch aus dem Ausland, und da haben wir vor 140.000 Leute gespielt und die Leute haben sich bedankt und gesagt, wir haben ein Falco-Konzert erlebt. Und das Format ist mittlerweile so groß geworden, wir waren letztes Jahr auf Tournee, auch bei euch in Deutschland, in Zürich und dann in Österreich, und wollen das 2027, weil da ist dann der 70. Geburtstag und der 30. Todestag, es einmal noch machen und dann, glaube ich, ist genug. Ich glaube, dann sollten wir es lassen, ja. Also das möchten wir noch entschieden feiern und dann nur mehr, wenn es wirklich nicht anders geht und wenn viel gezahlt wird, weil ich werde jetzt auch 70 und irgendwann muss auch genug sein. Aber was das Schöne ist, eben, dass wir mit der Originalband diese Nummern jetzt spielen können, verdanken wir natürlich auch den Sängern, die das jetzt interpretieren, den Sängerinnen und Sängern, und die machen das aus Freude und aus Respekt vor der Musik, und die haben es nicht leicht, weil die können nicht aussteigen. Wir spielen zu Timecode, zu Klick, weil der Falco am Video synchron ist. Also die müssen das genau wie ein Skifahrer durch die Piste so machen. Und sie wollen, dürfen und können und möchten ihn auch nicht imitieren oder quasi ein Falco-Double sein, sondern interpretieren das auf ihre Art und Weise und treten damit in einen totalen guten Kontrast zu ihm, der dann immer wieder rausschießt von seinem souveränen Donauinsel-Konzert. Mittlerweile auch von ein paar anderen Konzerten. Ich habe das erweitert. Also wir haben das schon fast ein 3-Stunden-Programm, aber auf Tour sind es 90 Minuten. Und das ist also für mich persönlich schon eine Art Jungbrunnen. Und ich stehe da dort und spiele gar nicht, sondern ich höre eher mehr zu und freue mich, wenn der Falco wieder singt und die Leute auszucken. Und das Publikum, wir haben am Nova Rock gespielt, Schlusseck, der Rathausplatz wieder, Platzsperre, Donauinsel und so weiter und Tournee. Und wenn es uns gelingt, und das gelingt uns, dass die Leute nachher kommen und sagen, sie haben ein Falco-Konzert erlebt, obwohl sie damals noch nicht auf der Welt waren, und bedanken sich und sind nur glückliche Gesichter, was kann es Schöneres geben? Also wir machen das einfach so.
Ja. Das ist wir merken uns 2027 vor.
Ja,
und unbedingt. Ich finde, es ist fast schon das schönste Schlusswort, was man sagen kann, dass man Leute, die noch gar nicht auf der Welt waren, trotzdem mit einem Lächeln mit Falco nach Hause gehen.
Ja, das Witzige ist, wir haben jetzt im Schlusskonzert in Wien gehabt und da siehst du das Publikum, die Eltern mit ihren Kindern. Die Jungen entdecken es, die Alten freuen sich. Ah, so war das damals. Ja. Und ja, das ist natürlich das wird zelebriert und abgefeiert.
Super. Ja, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, sehr viel erfahren. Danke. Also vor allem, was ich sehr spannend fand, auch die Geschichten gerade am Anfang, wie es denn irgendwie war, weil ich glaube, das war so ein bisschen die Wiege überhaupt, um dann am Ende den Erfolg auch gerade in den USA, aber auch insgesamt zu haben. Ja. Also von daher von meiner Seite herzlichen Dank.
Das freut mich sehr, ja.
Ja, vielen Dank.
Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns bei spätestens 27.
Dankeschön.
Spätestens da.
Okay. Ich denke schon. Gut. Alles Gute. Das war jetzt wirklich sehr aufschlussreich. Ein echt spannender Überblick von den Anfängen von Falco bis zu den aktuellen Dingen, die rund um ihn und seinen Namen auch weitergetragen werden.
Und wir haben sogar einen Ausblick bis zur Tour 27. Also wir wissen, was wir 2027 machen werden. Wir sind auf der Falco-Tour.
Wo wir hingehen wollen, gell? Ja. Richtig, du sagst es. Ja.
Wir haben jetzt noch einen weiteren Gast, den Hannes Rossacher. Der war vor allem wichtig bei der visuellen Umsetzung von und Falco, sprich den Videos, und der hat uns noch ein paar Geheimnisse und Insights, vor allem zu den Falco-Videos, aber auch noch ein bisschen was zur Person erzählt.
Und wir haben noch einen weiteren Gast, mit dem wir zum Thema Falco gesprochen haben, nämlich den Hannes Rossacher. Das ist einer der großen Video- und Musikdoku-Produzenten der ersten Stunde. Du hast damals mit Rudi Dolezal Doro aus der Taufe gehoben und eigentlich die ganz, ganz Großen vor der Kamera gehabt. Also von den Rolling Stones über Queen. Also rein theoretisch könnte man dazu eigentlich nochmal ein ganzes Special machen. Aber eben auch die Größen des Austropop, unter anderem eben Falco. Und dazu wollen wir mit dir sprechen. Vor allem wollen wir gleich zu Beginn mal mit einem Vorurteil oder mit einem Gerücht aufräumen, dass das Video von Falco der Kommissar von euch ist, beziehungsweise dass es überhaupt ein Video von der Kommissar gibt.
Wir haben den Kommissar nicht gemacht, das Video. Es wird immer wieder genannt, das stimmt eben nicht. Und vom Kommissar gibt es eigentlich kein wirkliches Video. Es gibt eine Aufzeichnung aus dem RTL-Frühstücksfernsehen. Das hat, glaube ich, damals der Hans Mahr gecheckt. Da läuft Falco in einer Greenscreen, so trabt er mit Ray-Ban Sonnenbrille und Lederjacke, trabt er so vor sich hin. Und hinten spielen sie ein New Yorker Polizeiauto, das mit Blaulicht fährt. Und das wurde dann als Video herumgeschickt. Ja, und in den frühen Tagen gab es auch nicht so viele Videos und so weiter. Da wurde das halt dann irgendwo gespielt. Außerdem war das ja völlig überraschend, dass das so ein Hit war. Und er hat dann nochmal für andere Sendungen auch zumindest Teile des Songs, also auch nochmal gesungen auf Playback. Aber es gab in Wirklichkeit nichts, was offiziell irgendwo, wo auf einer Disco gestanden ist, das ist das Video und so bla bla bla, sowas gibt's vom Kommissar nicht.
Wie ging es denn dann konkret nach dem Kommissar und dem Album Einzelhaft weiter? Das zweite Album, das war ja dann Junge Römer. Da seid ihr dann erst so richtig eingestiegen, beziehungsweise habt das ganze Album mit ihm verfilmt.
Ja, wobei das war ja dann wurde eben Junge Römer verfilmt. Ja, da wo wir ja in New York und in Arizona gedreht haben und so weiter, auch in Wien und in München. Und dieses Album aber, Junge Römer, wurde, als es veröffentlicht wurde, weil es nicht so einen Übernacht-Nummer-1-Hit hatte wie der Kommissar, wurde damals als Flop bezeichnet. Es war natürlich sehr stark diese Yellow Press, die das wollten. Ja. Heute, in der Rückschau, gilt es als eines der besten Alben, die der Falco gemacht hat. Und es ist jenes Album, wo er seinem Idol David Bowie am nächsten kommt. Ja, sein großes Vorbild. Und wenn du dir das Album sorgfältig anhörst, dann hörst du David Bowie, die 70er Jahre Alben von Bowie, hörst du dort mal. Ja? Wir haben also eben da unsere Zusammenarbeit mit ihm begonnen und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, ich habe schon in den 70er Jahren natürlich, wie er, mit den Bands Stravivabel und Spinning Wheel und Hallucination Company, also im Wiener Underground Auftritte hatte, da habe ich schon ganz viel gefilmt. Und es gibt in meiner Dokumentation, an der ich gerade arbeite, die im Sommer auf Arte ausgestrahlt wird, gibt es eben Ausschnitte aus dem Wiener Metropol, das war damals so ein Szeneclub, wo er eben mit Radiwaberl spielt, als Bassist und Showman. Und das habe ich selber als Redakteur der Jugendredaktion gefilmt. Das war noch bevor wir das erste Mal sozusagen auch ein Video gemacht haben.
Wir sprechen ja jetzt schon die ganze Zeit über Falco, aber wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie wurde aus Hansi Hölzel dann die Kunstfigur Falco? Wie ist er vor allem auf den Namen auch gekommen?
Ja, er hat eben diesen Titel, das ist eine berühmte Geschichte. Sie haben eben in München ein Gastspiel gehabt und da hat er in einem Neujahrstag ein Neujahrsspringen gesehen und da hat dieser ostdeutsche Skispringer Falko Weißpflog, der aber noch mit K geschrieben hat, den Weltrekord im Skifliegen aufgestellt. Ja. Und da hat der Hansi Hölzl für sich entschlossen, der Falko, also er ist ein Falke, der fliegt so weit, ich bin Falko, hat sich sozusagen, hat den Namen adaptiert, weil es aber, weil er nicht mit K, hat er gedacht, mit Cäsar ist sozusagen, klingt cooler, eben verkürzt gesprochen am nächsten Tag erschienen und hat der versammelten Band erklärt, also ab heute bitte nicht mehr Hans zu mir sagen, sondern ich bin ab heute Falko. Die haben natürlich irgendwie gesagt, bist deppert, ja, also bist irgendwo dagegen gerannt, machen wir einen Ort, ja. Aber sie haben natürlich ganz schnell gemerkt, dass das Substanz hat. Er hat damals schon visuell anders ausgeschaut. Streifter Anzug, Ray-Ban-Brille, die Haare auch mit geliert und so. Also er hat schon damals also auch gleich den Look gefunden.
Wir wollen ja auch nochmal über den Song Rock Me Amadeus, der eben vor 40 Jahren Platz 1 der USA Singlecharts erreichte, sprechen. Wie kam es zu dem Song und was ist vor allem an dem Gerücht dran, dass Falco zu Beginn Bedenken hatte, diesen Song überhaupt aufzunehmen?
Während wir in Amerika waren und dieses Album Junge Römer verfilmt haben, hat die Plattenfirma, das Management in Österreich und in Hamburg schon Kontakt aufgenommen mit den Bollern-Brüdern, weil sie eben gesagt haben, wir müssen sozusagen die Pferde wechseln. Wir brauchen also einen Impuls, der das noch einmal neu zum Fliegen bringt. Die Bollern-Brüder, wir sehen, wissen, waren ja selber Kinderstars in Holland, eigentlich aus Südafrika, und haben eben so Sachen wie We're in the Abinau mit Status Quo produziert gehabt und so weiter, waren ein gestandenes Performer- und Produktionsteam, das auch wahnsinnig gut war in jeder Hinsicht. Und die haben schon mit denen Vorkontakte aufgenommen. Und wie der Falco zurück war, haben sie gesagt, es gibt Nummern und das muss gemacht werden. Und der Falco, sie sind dann nach Holland gefahren, der war am Anfang nicht sehr angetan und hat dann so ein Rolling von Amadeus gehabt. Und er hatte, das kann man ihm auch zugute halten, obwohl das manchmal so dargestellt wird, er habe da ein Irrtum begangen, aber er hat am Anfang schwere Bedenken gehabt, Amadeus aufzunehmen, weil er gesagt hat, naja, da gibt's ja gerade diesen Kinofilm und da gibt's also so ein Mozart-Amadeus-Moment, da kann ich mich ja nicht auch noch draufsetzen. Heute ist es so, dass es absolute Selbstverständlichkeit, wenn irgendwelche große Sachen gemacht werden, dann versuchen alle, sie machen dann also Sachen, die das begleiten, ja, auch wenn sie mit dem Urfilm nichts zu tun haben, mit dem und dem, aber sie machen dann irgendetwas, das begleitet. Und so hat er am Anfang Bedenken gehabt, aber an und für sich war das schon klar, dass das ein guter Song ist. Und er hat es dann eben, es gibt eben diese Ansage, dass er am Anfang sagt, er nimmt es jetzt unter Protest, das Management zufriedenzustellen. Dann hat er aber natürlich diesen wahnsinnig guten Text auch dazu gemacht und eben, das war dann erst nächstes Jahr bei Genie auch der Fall und das beschreiben die Bollern-Brüder ja sehr gut. Er hat eben dieses Falconizing betrieben. Also er hat es dann zu dem Song gemacht, der eben dann der Hit war, auch wenn er selber zum Beispiel die Musik nicht geschrieben hat. Das war ähnlich wie Elvis Presley, hat ja auch fast nichts selber geschrieben oder gar nichts, hat aber wahnsinnig sorgfältig ausgesucht, was er singt, was er macht. Und dadurch, dass er es also durch sein enormes Können und Wissen durchgezogen hat, hat er die Lieder zu diesen Hits gemacht. Ja.
Wenn wir dich jetzt natürlich schon vor dem Mikrofon haben, müssen wir natürlich auch über das Video sprechen. Wie ist denn die Idee zu dem Video von Rock Me Amadeus entstanden?
Naja, zu dem Zeitpunkt war schon eine sehr gute Vertrauensbasis eben durch die Show Helden von heute, also durch die Videos von Junge Römer. Und der Falco hat ursprünglich beim ersten Meeting, er stellt sich vor, er steht im Helmut Lang Smoking auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Die Oper ist leer und er performt sozusagen in den leeren Saal der Staatsoper Rock Me Amadeus. Und es war natürlich zu wenig Substanz. Und wir haben dann entwickelt eben die Idee, hier einen Kontrast reinzubringen dass es eben einerseits den Falco im Helmut Lang Smoking gibt und dann aber eben auch einen Amadeus mit Perücke. Und um das zu kontrastieren, haben wir eben gesagt, es gibt dieses Palais Schwarzenberg, wo er da mit der Kutsche vorfährt und dann springt er da raus und geht durch dieses Spalier der Höflinge. Das waren ja alles seine devoten Fans aus dem Wiener Underground Club U4. Und dann geht er durch und dann geht einmal die Kamera eben rückwärts und dann geht sie nach vorne und das Meer der Höflinge teilt sich und am Schluss steht er dort, also na, kann man Rock wie Amadeus, ja. Und dann wechselt die Szenerie und er steigt eben da von dem Motorrad ab in der, als Mozart vor diesem Club Blue Boss, wie es ja heute noch gibt. Und Chris Bauer, sein langjähriger Mitstreiter, hat da diesen Nietenhandschuh als Rocker mit Stahlhelm und so, macht da so die Handbewegung. Und dann geht er da rein und dann geht er durch dieses Spalier der Wiener, das sollte eben, das war auch eine Motorradgang, das waren eben die Outsider Österreich. Damals gab es keine Hells Angels in Österreich, aber das war das Äquivalent praktisch. Und da geht er da durch dieses Spalier und steigt dann auf den Tresen und dann dirigiert er sich da so und dann singen die Rock wie Amadeus. Und am Schluss, also als dritten Teil sozusagen, kommen dann die Rocker in der Luft und den Motorrädern ins Palais und dann vermischt sich alles in ein großes Sova Bohu, wie man in Österreich sagt, der Mulatschak. Ja. Und das war das auch in Kurzform. Ne?
Ja, danke Hannes, das waren jetzt nochmal wirklich sehr, sehr interessante und spannende Einblicke von dir zum Thema Falco. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Danke dir.
Wahnsinn, jetzt haben wir aber wirklich richtig viel erfahren über Hansi Hölzel alias Falco. Der Wiener schlechthin irgendwie für uns Deutsche, finde ich. Also er hat mich auch einfach sehr, sehr stark geprägt und mitgenommen in meinem Musikgeschmack. Und schön, dass wir den jetzt mal so genau beleuchten konnten.
Ja, wir hatten ja schon mal ein bisschen über Rock Me Amadeus in der Folge 20, Teil 2 gesprochen. Aber ich sag mal so, da waren jetzt doch noch ein paar Informationen und Anekdoten drin, auf die wir als direkte Wegbegleiter nicht zugreifen konnten. Deshalb fand ich das super spannend. So wie es aussieht, werden wir auch, wir gucken gerade mal, ob wir noch ein bisschen was auch in dem Fall mal wieder zum Verlosen für euch haben. Deshalb aber einfach bei uns in den Socials gucken, auf Instagram, was wir da so entsprechend anbieten beziehungsweise Fragen dann natürlich auch stellen. Ich gehe mal davon aus, wenn wird es eine Frage sein, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Also deshalb den Podcast immer generell, immer aufmerksam hören. Und ich hätte jetzt gesagt, oh ja, damit bereite mich jetzt stimmlich schon mal auf den nächsten Erotik-Podcast vor, wo ich dann ganz sonorig Hallo. Oh. Nein, keine Sorge, Alex. Ich mache nur mit dir The Lost 80s Tapes. Also von daher.
Ah ja, gehst mir also nicht fremd,
nein,
oder?
Auf gar keinen Fall. Da bin ich sehr treu. Ihr bleibt uns hoffentlich auch treu. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt ihr hoffentlich viel Spaß gehabt. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von The Lost 80s Tapes.
Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.